Heute im Podcast der Fußballprofi und Gründer Oliver Hüsing.
Viele sagen dann immer, ja, aber viele schaffen es ja auch nicht. Das stimmt und es ist auch ein riesengroßer Aufwand, aber ich glaube trotzdem, dass du nebenbei so viel mitnimmst aufgrund dieser Auslandsreisen, dass du so viele Menschen kennenlernst. Ich glaube auch nach wie vor, dass das Leben in der Mannschaft dir sehr, sehr viel bringt, einfach in Bezug auf Respekt im Umgang mit anderen Menschen zu lernen, Toleranz zu lernen, sich an Regeln zu halten, aber auch im Team gemeinsam was erreichen zu wollen. Da kommt so vieles zusammen, was wir beide dann einfach schon in ganz jungen Jahren erleben durften.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere von Born Originals. Mein Name ist Melvin und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast.
Hallo Olli.
Hallo Melvin.
Freut mich, dass du hier im Podcast bist. Ein, zwei Sätze zu dir. Du bist 28 Jahre jung, wirst jetzt bald 29, bist Profifußballer und Gründer. Und wir kennen uns, weil wir bei Werder in der Jugend zusammengespielt haben und danach die letzten 15 Jahre jetzt den Kontakt gehalten haben und natürlich den Weg des jeweils anderen auch so ein bisschen mitverfolgt haben. Und ich finde deinen Weg, dich als Person sehr inspirierend, nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch neben dem Platz. Und deswegen bist du heute im Podcast dabei und lass uns da direkt reinstarten. Ihr seid jetzt gerade direkt im Aufstiegskampf mit Heidenheim, oder?
Ja, genau. Erstmal danke noch für die Einladung und für die warmen Worte. Kann ich nur so zurückgeben. Und vorweg einmal schön, dass wir, wie du sagst, Wahnsinn, 15 Jahre den Kontakt jetzt schon halten und gehalten haben. Aufstiegskampf. Wir sind auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Da schwimmen gerade ein paar mehr Mannschaften mit rum und wollen dann natürlich so lange es geht mit dranbleiben.
Ja, jetzt habt ihr ja auch das Spiel gegen Hannover und das ist tatsächlich auch die Premiere. Nicht nur, dass es der 10. Podcast ist, also du jetzt als Spielmacher mit der Nummer 10, sondern auch, dass wir das Ganze remote machen. Also du bist in Heidenheim, ich im hohen Norden, da wo du nur bei Auswärtsspielen oder bei Heimatbesuchen bist, ne?
Ja, genau. Aber immer wieder sehr, sehr gerne und Heimat ist Heimat, deshalb komme ich da immer wieder, so oft es geht, hin zurück.
Das glaube ich dir. Lass uns mal, bevor wir jetzt zum Status quo noch kommen, das mache ich eigentlich immer so, dass wir einmal so ein bisschen die bisherige Story durchgehen. Wo bist du gestartet? Wann hast du angefangen, Fußball zu spielen? Du hast mal in einem anderen Gespräch gesagt, dass dein Bruder, dein Vater auch Fußball gespielt haben und du dann auch sehr schnell beim BV Büren angefangen
Ganz
hast zu kicken.
Genau.
und die Story, wie du dann zu Werder gekommen bist, wo wir uns kennengelernt haben, die finde ich super cool. Deswegen erzähl gerne mal, was hat dich zu Werder gebracht, wo du dann ja auch quasi dein Profidebüt irgendwann gemacht hast?
Ja, angefangen hat alles auf dem elterlichen Bauernhof. Da hatten mein Bruder und ich natürlich sehr viel Platz zum Fußballspielen, haben da auch einige Scheiben kaputt geschossen in den Schollen, in den Ställen. da sind wir angefangen. Mein Bruder hat schon Fußball im Verein gespielt beim BV Büren und mein Vater dort eben auch. Und so bin ich dazu gekommen. Da wurde der kleine Bruder natürlich immer mitgeschleppt. Und bin dann auch angefangen damit. Hab dann beim BV Büren gespielt. Schöne Grüße an dieser Stelle. Mein bester Kumpel spielt dort immer noch. Kämpfen gerade auch um den Aufstieg von der Kreisliga in die Bezirksliga. Und dann beim BV Büren, bis ich 10 war. Und ich war damals schon immer riesiger Werder-Fan. Also wirklich von klein auf. Ich glaube, das fing an, dass vom Verein wurde so eine Tour zum Werder-Spiel organisiert. Da war ich 6 oder so. Das weiß ich noch wie gestern gegen SC Freiburg. Hat Werder ziemlich hoch gewonnen. Und seit dem Spiel war ich angefasst und habe alles gesammelt von Werder, was nur ging. Mein ganzes Kinderzimmer war, man konnte wirklich kein Stück Tapete mehr sehen, weil es voll war mit Werder-Postern aus dem Werder-Magazin.
Und und Werder Quartett und sowas gab es auch früher auch.
Das ganze Programm, Mützen, Tassen, Schultüte von Werder, damit war ich auch im Werder-Magazin, da war ich sehr, sehr stolz. ja, also das ganze Programm und wirklich riesiger Werder-Fan seit dem Zeitpunkt. Und als ich dann 10 war, ging es auf Weihnachten zu und da war mein einziger Weihnachtswunsch, dass ich einmal ein Training mit den Werder-Profis machen dürfte.
Und, das ist doch herrlich so. Das ist so richtig so Kind, ne? Dass man so sagt, voll mit den Profis
und
direkt.
Und ich dachte auch, natürlich, das muss ja gehen, weil ist halt Weihnachten und da werden Wünsche erfüllt. Und dann möchte ich jetzt mit den Profis trainieren. Und das war mein einziger Wunsch. Und der wurde mir dann fast erfüllt, weil meine Schwester dann daraufhin, meine ältere Schwester Caroline, hat einen Brief an Werder Bremen geschrieben, dass ihr kleiner Bruder eben diesen Wunsch hat und ob das denn nicht möglich wäre, dass er einmal bei den Profis mittrainiert. Also wenn man jetzt drüber spricht, total lustig, aber damals irgendwie war das scheinbar möglich. Und Werder Bremen hat netterweise geantwortet, was man im Nachhinein wahrscheinlich auch sehr hoch anrechnen muss, weil ich weiß nicht, ob man auf jeder solche Anfragen antworten kann überhaupt als so großer Verein. Ja, und dann kam eben die Antwort, dass das mit den Profis leider nicht möglich wäre, aber dass ein Probetraining bei der U11, also der E-Jugend, dass das ginge. Ja, und als mir dann am Weihnachtsabend diese Nachricht übermittelt wurde, die Geschichte erzählt mein Vater immer noch ganz gerne, konnte ich erstmal die nächsten 2 Stunden gar nicht reden, war kreidebleich, weil ich es nicht glauben konnte, dass das wirklich passiert. Also als riesiger Werder-Fan dann bei den Werder-Jungs mit trainieren. Ja, und dann ist er auch irgendwann mit mir nach draußen gegangen und hat gesagt, jetzt schrei mal alles so raus in den Himmel. Und dann habe ich da rumgeschrien und danach konnte ich auch wieder reden. ja, und das war irgendwie so der Anfang. Ich habe vorher schon in der Kreisauswahl gespielt, Kreisauswahl Kloppenburg. Bin aber nie wirklich irgendwie groß aufgefallen. Also klar, bei Büren war das schon gut, aber wäre jetzt, glaube ich, nicht so gewesen, dass Werder so von sich aus auf mich aufmerksam geworden wäre. Auf jeden Fall kam es dann zu diesem Probetraining. Ja,
zumindest dann noch nicht, ne? Weil ich glaube, nach Kreisauswahl kam ja dann Stützpunkt, dann kam irgendwann diese Vergleichsturniere, genau. Avacon Cup und so weiter und so fort. Bei
Programm.
Mir war es zum Beispiel so, dass dann Niedersachsen-Auswahl und dann da war dann irgendein Werder-Scout, wo ich mir bis heute die Frage stelle, wie die mich da quasi sehen konnten, weil da waren halt echt krasse Leute, so, ne, die jetzt auch Profis geworden sind.
Ja.
Aber wahrscheinlich so mit 10 sind die Chancen da nicht so hoch, dass man da irgendwo gesehen wird.
Genau, also im Nachhinein kann man auch darüber diskutieren, ob das nicht viel zu früh ist, dann schon in Leistungszentrum zu gehen. Sehe ich mittlerweile auch ein bisschen anders, aber damals wollte man da natürlich sofort und jetzt und direkt hin. Kam dann auch zu diesem Probetraining und da habe ich es dann scheinbar ganz gut gemacht, weil danach wollte Werder Bremen mich dann, also ich war dann 3-4 Mal da und danach wollten sie mich haben und dann war es dann ein Jahr später auch soweit, dass ich dann zu Werder gewechselt bin.
Warst du da auch schon beinharter Verteidiger oder so wie jeder irgendwie als Stürmer oder Zehner gestartet ist und irgendwann findet man sich dann in der Innenverteidigung wieder?
Ja, von beinhart kann man da noch nicht sprechen mit einer 10-jährigen Hühnerbrust und ganz, ganz zarter, blonder Engel eher, würde ich sagen. Bei BV Bühnen natürlich auch zentral im Mittelfeld gespielt, irgendwie alles gemacht und bei Werder dann auch.
Das Herzstück.
Genau, der Motor. Bei Werder dann auch eher im Mittelfeld ein bisschen gestartet, aber dann hat es nicht lange gedauert, dann bin ich direkt nach hinten gewandert.
Und dann bist du immer nach Bremen gependelt, richtig?
Genau. Ich war ein Jahr lang noch im sogenannten Perspektivteam, weil meine Eltern das mit dem Fahren da noch nicht stemmen konnten, / wollten. Ich habe auch noch 3 Geschwister. Das war natürlich alles nicht so einfach, mit einem Hof auch noch im Rücken. Da hat mich dann auch mein Patenonkel ein Jahr lang immer hin und her gefahren. Und dann wurde aber von Werder ein Fahrdienst eingerichtet, den kennst du ja auch sehr gut, wo ja. Dann Jungs aus einer Region immer an verschiedenen Sammelpunkten eingesammelt wurden von einem Fahrer mit einem kleinen Bulli. Und als Werder das dann implementiert hat, war es dann auch einfacher. Und dann ging die Pendelei los über 8 Jahre. Bis zur A-Jugend, also von 11 bis 18, als ich dann auch nach Bremen gezogen bin nach dem Abitur. wirklich 5-6 Mal die Woche nach Bremen, nach der Schule, am Wochenende hin und her gependelt.
Ja, und man hat da ja auch schon extrem viel erlebt, ne? Also nicht nur, dass man irgendwie 5-mal Training die Woche hatte oder 4-mal und sich alles nur darum gedreht hat, man hat dann ja auch Turniere gehabt, teilweise im Ausland. Ich erinnere mich noch an ein Turnier, wo wir ja auch zusammen bei Gasteltern waren. Ich glaube, in Thüringen, glaube ich.
Wo wir Karl gespielt haben mit dem Gastkind.
Genau, Fingerkloppe, der Arme.
Der arme Junge, ja.
Was waren da so deine Highlights, also bis zur A-Jugend? Hast du da gegen bestimmte Leute auch gespielt, die jetzt auch irgendwo vielleicht noch weitergekommen sind als du?
Ja, mit Sicherheit. Antonio Rüdiger fällt mir gerade spontan ein, der mein Jahrgang war, den kennst du ja auch. Aber ja, was mir einfach viel mehr im Kopf geblieben ist und was mich, glaube ich, auch extrem geprägt hat, ist einfach, dass ich mit 11 Jahren raus aus dem kleinen Dorf bin und schon mal einfach nach Bremen, wo so viele Kulturen und andere Jungs zusammengekommen sind. Also das hat mich schon mal enorm weitergebracht, dass du da einfach mit ganz vielen anderen Menschen, mit anderen Ansichten, anderen Hintergründen zusammengekommen bist, einfach, dass ich dadurch schon enorm weltoffen, glaube ich, geworden bin. Und dann die anderen Aspekte, du hast es schon angesprochen, dass man in jungen Jahren schon so viel rumkommt, bei Gasteltern schläft, sieht, wie andere Menschen leben. Wir waren ganz oft im Ausland, in Italien, Spanien, in Asien, wirklich ganz viele verschiedene Länder. Und bei all dem Sportlichen, das sage ich jetzt auch immer wieder, wenn Leute sagen, ja, aber so viele in der Jugend, die schaffen es dann nicht zum Profi, hat sich der ganze Aufwand dann gelohnt? Ich meine, ich kann jetzt toll reden, weil ich spiele jetzt, ist zwar auch in Anführungszeichen nur zweite Liga, aber bin da extrem glücklich und dankbar drüber, dass der Weg so gelaufen ist. Genau, viele sagen dann immer, ja, aber viele schaffen es ja auch nicht. Das stimmt und es ist auch ein riesengroßer Aufwand, aber ich glaube trotzdem, dass du nebenbei so viel mitnimmst aufgrund dieser Auslandsreisen, dass du so viele Menschen kennenlernst. Ich glaube auch nach wie vor, dass das Leben in der Mannschaft dir sehr, sehr viel bringt, einfach in Bezug auf Respekt im Umgang mit anderen Menschen zu lernen, Toleranz zu lernen, sich an Regeln zu halten, aber auch im Team gemeinsam was erreichen zu wollen. Da kommt so vieles zusammen, was wir beide dann einfach schon in ganz jungen Jahren erleben durften. Und das ist für mich einfach gleichbedeutend auf einer Stufe mit dem ganzen Sportlichen, was da nebenbei noch läuft, was natürlich auch enorm wichtig ist. Gerade in dem Alter ist das nächste Spiel dann auch immer das Wichtigste überhaupt, das nächste Training das Wichtigste überhaupt. Ja. Aber die anderen Sachen haben für mich genauso hohen Stellenwert und da gibt es unzählig viele Erzählungen, Geschichten, die ich jetzt erzählen könnte, die einem in den Jahren so passiert sind.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, nicht nur als Kind, auch als erwachsener Mensch, klar, dass man halt auch eine Leidenschaft hat. Und das ist ja eben dieses, okay, bei dir in diesen Jahren, da hat sich ja alles nur um Fußball gedreht. Ich erinnere mich daran, ich musste so eine Erlaubnis in der Schule irgendwie bekommen, dass ich früher weg kann, weil Nachmittagsunterricht hat sich mit Training gebissen und das alles unter einen Hut zu bringen und dann trotzdem eben Abitur zu machen oder was auch immer, das formt einen ja auch und bringt einen weiter. Wann kam denn bei dir so dieser Moment, also kam der Moment schon mit dem Wechsel zu Werder, da warst du ja noch sehr jung, oder kam das später, dass du gesagt hast, okay, ich möchte auch wirklich Profi werden. Also das ist nicht nur, dass es jetzt gerade Spaß macht und ich irgendwo mitschwimme, sondern ich möchte es nach ganz oben schaffen.
Das kam erst deutlich später. Also klar war am Anfang immer in jedes Freundebuch geschrieben, ich möchte Fußballprofi werden. Aber ich glaube, das war ja eher so kindlich dahergesagt. Ich weiß schon,
Konnte man sich eher vorstellen als was anderes vielleicht, aber jetzt.
Ja, genau. Weil das andere war ja auch weit weg einfach. Und das hast du im Fernsehen gesehen und das ist halt cool und das wolltest du. Ich weiß schon, dass ich dann immer gesagt habe, wenn ich im Weserstadion war, da unten möchte ich auch irgendwann mal spielen. Aber in der Jugend war es dann eher so, es hat halt Spaß gemacht und man wollte immer weiterkommen irgendwie und dann hat man das halt gemacht. So richtig, ich will es jetzt zum Profi schaffen, das kam bei mir erst ziemlich spät, mit 18, 19, als ich dann auch einen richtig körperlichen Sprung gemacht habe. Und als ich dann gemerkt habe, auch als die ersten Trainingseinheiten mit den Älteren oder den Profis anstanden, dass ich gemerkt habe, okay, hier kannst du schon mithalten. Und bei mir war es generell so, dass ich, das ist auch jetzt glücklicherweise immer noch so, dass ich mit den Jahren von Jahr zu Jahr immer mehr Spaß am Fußball entwickelt habe. Also ich habe jetzt mehr Spaß am Fußball und am Profi-Dasein, als ich es mit 21 hatte. Und das ist halt total geil für mich. Und
weil du jetzt eine andere Sicherheit hast oder dich noch mehr oder vielleicht ein bisschen auch lockerer darauf konzentrieren kannst? Oder
definitiv. Ich glaube einfach, weil ich mit den Jahren auch mehr verstanden habe, wie Profifußball läuft und was wichtig ist und was eben nicht so wichtig ist. Und habe auch lernen müssen, mal meinen Kopf auszuschalten. Das hat mir enorm geholfen. Und aber auch einfach, das kann ich ganz schwer beschreiben, aber über die Jahre macht mir das Training und das Fußballspielen an sich einfach von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr mehr Spaß. Und ich habe es ja eben schon gesagt, das ist einfach geil.
Ja, das kann ich mir vorstellen, gerade auch wenn jüngere Spieler immer dazukommen und du ja jetzt nicht mehr einer der ganz Jungen bist. Und dann bist du aus der Jugend in die U23 bei Werder und von da aus dann ja auch in die Profimannschaft. Wie war das so, dann auf einmal mit diesen gestandenen Profis in der Kabine zu sitzen und sich da auch unterordnen zu müssen, wo man vorher doch irgendwie einer der Führungsspieler war, dann auf einmal einer zu sein, der sagt, oh, ich freue mich, wenn ich irgendwie eine Minute reinkommen will, dann habe ich mein Bundesliga-Debüt.
Ja, das war total krass, vor allem auch, weil ich war in der Jugend jetzt nie ein Überflieger oder so, auch häufiger mal verletzt gewesen und das hat sich jetzt, also mit 15, 16 hat sich das nicht angebahnt, aber wie gesagt, dann kam noch körperliche Sprung dazu und was ich auch sagen muss, ich habe wirklich immer viel trainiert, immer weitergemacht und dann war es nach der A-Jugend, da habe ich dann schon 2 gute Jahre gespielt und kam dann in die U23, war da auch erst wieder lange verletzt, aber konnte mich dann zurückkämpfen und dann lief es auch ganz gut. Ja, und dann war es mal der Fall, dass das Länderspielpause war, dass bei den Profis dann naturgemäß weniger Spieler da waren und dann durftest du mal das erste Training machen mit solchen Augen und als kleine Maus in der Kabine gesessen und Pizarro zugeguckt und Aaron Hunt damals, Sokratis, Arnautovic, Elia, natürlich riesen Augen gemacht und aber dann so nach und nach gemerkt, okay, auch alles nur Menschen, reden ganz normal mit dir, sind sehr nett und dann schrittweise da so ein bisschen emanzipieren können. Wobei ich mir im Nachhinein auch wünschen würde, dass ich noch deutlich frecher und selbstbewusster gerade in den Anfangsjahren bei den Profis gewesen wäre, weil ich glaube, dann hätte es vielleicht zu mehr Einsätzen damals reichen können. Aber so weit war ich da noch nicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Es gab Zeitpunkte, glaube ich, wo man mich hätte reinwerfen können, wo es hätte funktionieren können. Aber dauerhaft hat das da noch nicht gereicht für mehr als 3 Bundesliga-Einsätze, die ich dann bei Werder hatte. Und bin dementsprechend ein paar Umwege gegangen danach noch.
Ja, und dann bist du ja zu Rostock ausgeliehen worden, richtig?
Genau.
Und da hast du aber ja dann schon für dich auch wirklich einen Sprung gemacht, oder?
Ja, total.
Also da hattest du dann ja auch, ich weiß nicht, hattest du deinen Spitznamen Captain America schon in der ersten Zeit oder in der zweiten?
Der kam erst in der zweiten Zeit. Also in der ersten Zeit, da habe ich gerade meine ersten beiden Bundesligaspiele gemacht und dann stand Werder aber schon nicht so gut da und hat Innenverteidiger nachverpflichtet, Yannick Westergaard. Und dann war ziemlich klar, dass es mit weiteren Einsätzen schwierig für mich werden würde. War dann im Winter. War auch ein bisschen. Ich habe eine Woche vorher bin ich mit meiner damaligen Freundin umgezogen, eine neue Wohnung. Und dann kommt von jetzt auf gleich der Sportdirektor und sagt, ja, du sollst jetzt weg. Da war auch schon so ein kleiner Lerneffekt, wie schnell es dann gehen kann. Und dann gab es aus der dritten Liga ein paar Angebote. Und habe ich mich für Hansa Rostock entschieden. Gutes Gespräch gehabt mit dem Trainer, aber vor allem auch, weil ich früher noch vom Bundesliga gucken, Hansa Rostock im Kopf hatte die hohen Banden und volles Stadion und die vielen Fans und deshalb hat mir das eher zugesagt. Halt sportlich war es eigentlich schwierig zu dem Zeitpunkt, Hansa mit auf vorletzten Platz oder so 16, 17 Punkte, aber habe ich dann gemacht und das halbe Jahr lief enorm gut für mich, da habe ich mich richtig am Profifußball, dritte Liga, Abstiegskampf, habe ich mich da richtig reingebissen. Hatte da eine sehr, sehr gute Zeit, wo meine Verbindung und meine Liebe, kann man schon sagen, zu Hansa Rostock und der Stadt und den Menschen angefangen hat. Und danach ging es dann aber erstmal wieder zurück zu Werder.
Genau, und bei Werder dann wurde dir ja gesagt, ey, wir glauben an dich und wir glauben, du packst das jetzt hier. Und hast dann aber doch nicht so die Einsätze bekommen, warst, glaube ich, auch verletzt, oder? War das so eine Phase, wo du, kann man das so als tief bezeichnen? Hast du da gezweifelt, dass du jetzt von dieser Phase Rostock, wo es echt gut lief, zurück zu Werder, wo du dir dann irgendwie noch mehr erhofft hast und es dann doch nicht so eingetreten ist?
Ja, definitiv war das ein Tief, weil ich kam wieder und habe dann meiner Meinung nach, und so wurde es mir auch kommuniziert, eine richtig gute Vorbereitung gespielt, war voller Selbstvertrauen. In den Gesprächen wurde mir auch gesagt, du gehst als Innenverteidiger Nummer 3 in die Saison, was natürlich Wahnsinn ist als 21-Jähriger in der Bundesliga, weil es passiert so viel, natürlich kommst du da zu deinen Einsätzen. Und dementsprechend auch wirklich gute Angebote aus der zweiten Liga damals schon ausgeschlagen. Ja, und dann war der erste Bundesligaspieltag und ich war nicht mal im Kader. Habe dann das ganze Jahr bis auf wieder Kurzeinsätze und Kadereinsätze in der Bundesliga bei der zweiten Mannschaft gespielt, auch in der dritten Liga, aber habe da dann wirklich ein richtig schlechtes Jahr gespielt, einfach weil ich auch vom Kopf her richtig down war und es nicht verstanden habe, warum die Situation dann so ist, wie sie war, und konnte mich da dann auch schwierig drauf einlassen, habe es dann erst am Ende der Rückrunde geschafft, mich da wieder ein bisschen rauszukämpfen. Aber nach dem Jahr war dann auch einfach für mich klar, dass ich was Neues machen möchte und vielleicht auch muss, weil das da schon sehr festgefahren war und weil ich da vom Kopf her auch, ja, da habe ich mich zu gut gefühlt für die dritte Liga, weil ich dachte, ja, du hast es doch vorher in Rostock gezeigt, dass du es voll spielen kannst und jetzt musst du hier wieder rumgurken, was natürlich totaler Käse ist im Nachgang. Aber ja, mit 21 habe ich es noch nicht gecheckt.
Ja, aber dann bist du ja über Umwege, also dann warst du ja in Budapest, was dich sicherlich auch als jungen Menschen sehr geformt hat, dann komplett raus aus Deutschland in ein Umfeld, wo du eine andere Sprache hast, eine andere Währung, du ja wenige Leute hast, mit denen du dich da auch wirklich austauschen kannst. Bist du dann ja nach einem Jahr in Budapest, wo ich ja auch mal zu Besuch war, und das war ja, du hattest mal gesagt, das ist so der FC Bayern von Ungarn, ne? Genau. Also die hatten ja auch ein echt geiles Stadion und ihr wart da ja auch erfolgreich. Dann bist du wieder zu Rostock und da konntest du dich ja deutlich besser etablieren dann. Und hast dann eben auch deinen Spitznamen Captain America bekommen, also warst dann auch Kapitän, oder?
Ja, genau. Das war wirklich eine Weltklasse-Zeit, wie du gesagt hast, nach Budapest. Auch wunderschöne Erfahrungen, geile Stadt. Mal selber der Ausländer sein in der Kabine, der nichts versteht, wo die anderen drüber lachen. Stehen da, weiß nicht, 10 gestandene ungarische Nationalspieler und du sitzt da und weißt nicht, worüber die lachen.
Also war halt auch. Wie kam das? Sagst du dann zu deinem Berater, ey, ich brauche einen Tapetenwechsel, ich muss hier weg und mir ist egal wohin? Oder kommen die auf dich zu und sagen, wir glauben, das und das könnte jetzt der nächste richtige Step sein?
Also ich habe schon gesagt, dass ich was komplett anderes möchte als Werder. Aber im Fall von Budapest war es so, dass Thomas Doll war damals Trainer bei Ferencváros und der wollte mich schon ein Jahr vorher holen und dann halt wieder, und dann habe ich mir das alles mal angeguckt und ja, Stadt war Wahnsinn, Stadion Wahnsinn, allerbeste Bedingungen, und dann hatte ich einfach Bock auf kompletten Tapetenwechsel nach, weiß nicht, 12 Jahren Werder und dem letzten Scheißjahr, und war einfach abenteuerlustig und neugierig und wollte das machen und war sportlich auch nicht immer einfach, aber vor allem menschlich, ich habe es ja eben schon kurz angerissen, hat mich das enorm weitergebracht. War mit dem Coach nicht immer einfach, weshalb es dann auch nach einem Jahr wieder zu Ende ging. Aber im Nachgang bin ich froh, dass es so gelaufen ist, weil, hast du ja gerade schon gesagt, in Rostock waren es dann wirklich 2 Wahnsinnsjahre für mich persönlich.
Wie wichtig ist ein Trainer? Also man ist ja schon auch als Spieler echt abhängig davon, dass der Trainer auf einen setzt. Oder würdest du sagen, da hat man doch mehr selbst in der Hand, als man glaubt?
Definitiv ist der wichtig, aber ich versuche mit der Einstellung da durchzugehen, dass ich sage, ich muss einfach so gut sein, ich muss alles machen, damit der Trainer einfach nicht an mir vorbeikommt, egal wie, wer da steht, was der für Vorlieben hat, was der will, dass es in erster Linie immer an mir liegt, was er dann entscheidet, was er draus macht. Klar, es ist nicht ganz weg zu diskutieren, dass da dann auch Glück zugehört, dass der Trainer ein bisschen auf dich steht, dass er deinen Spielstil mag. Das spielt alles auch eine Rolle. Und manchmal ist es auch wahrscheinlich so oder ist sicher so, dass es festgefahren ist und dass du dann vielleicht keine Chance hast. Aber den Gedanken möchte ich eigentlich für mich persönlich hinten ranstellen, weil mir wichtiger ist, dass man erstmal selber für das verantwortlich ist, was mit einem geschieht.
Ja, und dann hast du ja auch gesagt, du bist ein Spieler, der viel nachdenkt, analysiert, wenn auch mal was nicht gut gelaufen ist. Was sind denn dann so die Eigenschaften, wo du sagst, das ist jetzt das, was mich einfach zu einem wichtigen Bestandteil macht oder was dich letztendlich dann auch in manchen Stationen zum Kapitän gemacht hat?
Ich glaube, das sind ein paar Faktoren. Also in der Jugend und auch in den Anfangsjahren als Profi habe ich wirklich mir über alles Mögliche Gedanken gemacht. Jeder Fehlpass in der Passform bei den Profis am Anfang dachte ich, oh Gott, was denken die denn jetzt von mir? Und scheiße, jetzt bin ich sofort wieder raus. Was natürlich total Banane ist, so im Nachgang. Aber da war ich halt noch nicht so weit und dann machst du über alles Gedanken. Und das war wirklich ein langer Lernprozess, einfach zu lernen, dass es manchmal besser ist, sich weniger Gedanken zu machen. Und ganz vorneweg steht für mich einfach dieses immer weiterzumachen, egal was passiert, ob in der Jugend verletzt gewesen oder ob Scheißspiel, ob Fehlpass, ob was weiß der Geier, was passiert. Immer weitermachen, bei sich bleiben ist für mich mittlerweile das Wichtigste. Nicht nach links schauen, nicht nach rechts schauen, nicht die, keine Ahnung, was der sagt, was die Scheißkickernote sagt, was sonst noch jemand sagt, sondern bei sich bleiben, seine Dinge machen, die einem gut tun, sich gut vorzubereiten, gut nachbereiten, immer alles geben, klar, diszipliniert sein. Das sind jetzt so, das ist alles so, sind so Phrasen, die hat man schon tausendmal gehört, aber
aber wahrscheinlich auch, weil da viel Wahres dran ist. Ne?
Das genau,
ist
ja und auch sie so, sind immer so leicht dahergesagt, aber das dann wirklich für sich selber Tag für Tag, das ist auch noch so ein Faktor. Es reicht nicht nur, mal eine Woche gut zu trainieren, sondern wirklich Tag für Tag über Jahre hinweg diese Dinge wirklich mit Leben zu füllen und nicht nur drüber zu reden, sondern das auch wirklich zu machen. Ja, das ist auch so ein Prozess, das wäre vermessen zu sagen, dass ich das jetzt immer noch jeden Tag schaffe, aber ich glaube,
dass... Wie sieht da so dein Alltag aus? Also wie viel hat ein Fußballprofi wirklich zu tun? Weil es gibt ja auch immer Leute, die sagen, hey, die trainieren einmal am Tag, wenn sie Pech haben, zweimal auf Mittwoch und der Rest ist eigentlich nur La Paloma. Genau. Erklär die Leute mal auf. Also hast du da schon irgendwie, dass du sagst, das ist, kann man mit einem Fulltime-Job gleichsetzen?
Ja, definitiv. Ist halt immer eine Frage, wie du das für dich selber interpretierst, aber bei mir ist dann schon so, dass ich, wie gesagt, lange vorm Training da bin, lange nach dem Training da bin, um mich vorzubereiten, nachzubereiten. Da gehört dann auch die Behandlung bei den Physios dazu, da gehört Sauna dazu. Hier zu Hause mache ich mein Neuroathletiktraining. Das ist so eine bestimmte Form, da geht es so, ja, um das Gehirn auch ready zu machen für den Sport. Vereinfacht gesagt, hier zu Hause Yoga zu machen, Atemübungen, Dinge wie Visualisierung, Meditation, Eisbäder, all solche Sachen sind mit auf dem Plan. Ich habe da jetzt keine feste Schablone, dass ich dann und dann immer das mache, weil ich versuche da sehr auf mein Bauchgefühl zu hören, um da auch reinzuhorchen, was brauche ich jetzt, was tut mir jetzt gut. Und dazu gehört dann auch mal einfach, keine Ahnung, mal wenn Nachmittagstraining ist, vielleicht mal länger zu schlafen, wenn ich denke, ich brauche jetzt mehr Schlaf. So, das gehört dann für mich auch mit dazu. Ist dann von außen, hört sich das dann ja easy an. Aber wenn ich sage, ich muss jetzt oder ich will um 8 Uhr aufstehen und Yoga machen und gehe dann noch in den Wald und gehe danach ein Eisbad machen, dann mache ich das auch. Also ich kann da keine Schablone drüber legen. Ich versuche da einfach in mich reinzuhören, um dann dementsprechend Tag für Tag neu zu gucken, was ich denke, was mir jetzt gut tut, was mein Körper braucht. Klar gibt es da auch feste Abläufe wie Krafttraining, wie gesagt Yoga, 2-3 Mal die Woche behandeln lassen, solche Sachen. Aber ansonsten
man hört schon raus, dass du auf jeden Fall der Typ Profi bist, der echt viel investiert und auch verantwortungsbewusst ist. Also eben nicht sagt, okay, ich gehe zum Training, den Rest des Tages zocke ich FIFA und ich habe einfach genügend Talent, Ja, das und wer das auch so schon, ne?
Also das. Also wahrscheinlich, weil ich nicht genügend Talent habe, muss das alles mit reinkommen. Aber ja, ich brauche das zum einen für mein Spiel. Ich brauche das aber auch, um mich als Mensch wohlzufühlen. Und mir ist es auch einfach wichtig, das vorzuleben innerhalb der Mannschaft, da einfach voranzugehen mit solchen Dingen. Weil ich glaube, langfristig ja, wirst du einfach besser und zahlt sich das aus, wenn du eben so ja, einfach viel investierst. Das ist am Ende des Tages auch ja. Einfach das, was du investierst, Ursache, Wirkung, das kriegst du irgendwann heraus. Und was ich noch zu all dem dazu sagen möchte, es gehört auch immer eine riesige Portion Glück dazu, trotzdem im Fußballgeschäft. Das darf nicht vergessen werden.
Ja, und jetzt bist du in der dritten Saison bei Heidenheim?
Genau.
Richtig?
Wie gesagt, da waren ja zwei Riesenjahre bei Hansa. Und dann ging es zu Heidenheim in die zweite Liga. Einmal schon am Aufstieg gekratzt in der Relegation gegen Werder. Das ist natürlich noch der ganz, ganz große Traum, nochmal wieder Bundesliga zu spielen und dann auch mehr als nur ein Ergänzungsspieler zu sein.
Ja, und jetzt genau, dritte Saison hatte ich ja schon gesagt. Ich habe ja auch ein bisschen auf Transfermarkt geschaut. das wollen wir jetzt ja auch mal erwähnen, dass du auf dem Weg zu der Million Marktwert bist mit 850.000, zumindest laut Transfermarkt. Und hast ja jetzt auch schon über 260 Profi-Einsätze, wenn ich das so richtig kombiniert habe. Also das ist ja auch schon ein Brett. Und jetzt haben wir ganz viel über Fußball gesprochen, aber das habe ich ja auch schon am Anfang gesagt. Ich finde es halt auch interessant und inspirierend, was du neben dem Platz machst. Und du hast ja schon gesagt, dass Fußball dich auch menschlich ja geformt hat und du dich auch sozial engagierst. Also in Rostock und auch in Heidenheim gehst du ja regelmäßig ins Altenheim und hast zudem noch einen Fußballverein gegründet. Erzähl mal was zu FUMS United.
Ja, FUMS United ist ein Herzensprojekt. Das fing auch an, wie du schon gesagt hast, engagiere mich da privat schon länger in Altenheim. Und habe dann mit ein paar Freunden immer mal wieder drüber gesprochen, dass wir noch mehr machen wollen irgendwie, also in sozialer Hinsicht. Das reicht uns nicht irgendwie so für uns unser Leben zu leben, sondern irgendwie muss da noch was kommen und haben uns Gedanken gemacht. Und dann kam ein Bekannter auf die Idee, ja, lass uns doch selber einen Verein gründen und dann da irgendwie damit all die Dinge verknüpfen, die wir irgendwie machen wollen, all die Ideen damit reinbringen, die wir in unserem Kopf haben, aber nicht wissen, wie wir die konkret umsetzen wollen. Und daraufhin haben wir dann in viel, viel bürokratischer Arbeit, was es erstmal war, einen eigenen Fußballverein in Bremen gegründet, FUMS United. Gerne alle folgen auf den bekannten Kanälen. In Kooperation mit dem Fußballmagazin FUMS, was vielleicht einige auch von Instagram kennen. Die beiden Gründer oder der Gründer und der Co-Chef sind mit dabei. Dann noch sehr viele andere gute Leute, auch aus dem Sportbereich und aus anderen Bereichen. Also haben dann ein richtig cooles Gründungsteam an den Start bekommen und haben dann in Bremen Fußballverein gegründet, in dem jetzt tatsächlich die Herrenmannschaft in der untersten Liga in Bremen am Spielbetrieb teilnimmt. Wir haben eine Damenmannschaft, die jetzt auch schon seit über einem halben Jahr jede Woche trainiert und ab nächsten Sommer am Spielbetrieb teilnehmen wird. Und die Vorreitermannschaft, darum, wo es auch vordergründig dann geht, eine Inklusionsmannschaft. Ich war vor Weihnachten gerade noch da beim Training in einer Soccerhalle in Bremen. Und da geht dir wirklich das Herz auf, weil da, ich weiß nicht, wie viele wir waren. Wir haben mit den Damen zusammen trainiert, waren insgesamt 30 Leute oder so und haben da zusammen gespielt, haben da eine Kooperation mit der Lebenshilfe Bremen. Und die Menschen spielen für FUMS United, die haben FUMS United Trikots an, treffen sich da einmal die Woche, haben Riesenspaß, da ist schon ein richtig guter Spirit, sind richtig gut zusammengewachsen. Und wenn Corona ein bisschen einfacher wird, wieder die ganze Situation, dann nehmen sie auch an der bunten Liga teil in Bremen, also wo dann einmal im Monat Inklusionsmannschaften zusammenkommen und gegeneinander spielen. Und das ist erstmal die Basis, unsere drei Mannschaften. Und drumherum basteln wir dann natürlich schöne Projekte, sammeln Gelder ein, zuletzt fürs Trauerland Bremen, ein Verein, der sich um Kinder kümmert, die geliebte Verwandte verloren haben, Ja, es sind noch so viele Dinge geplant, die möchte ich jetzt nicht alle vorwegnehmen. Zum Beispiel, dass wir mit einem Altenheim kooperieren wollen, wo dann Menschen mit einem Bulli abgeholt werden und zu unseren Spielen kommen und sich das dann angucken können, vielleicht noch eine Funktion übernehmen, keine Ahnung, Stadionsprecher, Karten abreißen, was weiß ich. Benefizspiele, Konzerte, also da gibt es dann wirklich einen bunten Strauß an Ideen, den wir haben. Wie gesagt, die Basis war jetzt erstmal, die Mannschaften an den Start zu kriegen und drumherum jetzt Schritt für Schritt werden da immer neue Sachen hoffentlich initiiert und ja, macht sehr viel Spaß, ist echt eine coole Sache.
Ja, und du bist wahrscheinlich dann einer der Ideengeber, die auch teilweise bestimmte Türen öffnen können, die du auch teilweise ja in deinem Studium schon geöffnet hast. Du hast erzählt, oder du hast mir erzählt, dass du neben der Fußballkarriere studierst, Bachelor, jetzt auch Master. Master hast du durch, oder?
Ja, genau. Jetzt im November war das Ding durch.
Ja, du warst einer der Studenten, wie nennt sich der Studiengang? Da gab es doch extra was für Leistungssportler in Oldenburg, glaube ich sogar, oder?
Genau, das war der Bachelor. Der Studiengang nennt sich BWL für Leistungssportler. Damit habe ich angefangen mit 21. Ja, war total spannend, nicht nur aufgrund der Inhalte einfach, die mich natürlich interessiert haben, da einfach so ein bisschen wissenschaftlichen BWL-Background zu erlangen, sondern vor allem, weil du da enorm viele andere Sportler kennengelernt hast. Also habe da zusammen studiert mit Basketballprofis, Handballprofis, Leichtathleten, Reitern, Seglern, die ganze Bandbreite. Und das war halt cool, immer wenn wir da zusammengekommen sind, sich einfach auszutauschen. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, ist dann eine Parallele irgendwie wie zu unserer Jugendzeit. Am Ende sind es dann irgendwie immer die Menschen und Begegnungen und die Geschichten, die es so richtig schön machen. Ja, und das war cool. Und danach habe ich den Master direkt hinten dran gemacht, dann an einer anderen Uni, Uni Wismar. Ja, und auch da beim Studium. Inhalte waren super, aber da hat mich dann auch mehr beigebracht, das mit den Leuten, vor anderen Leuten sprechen, präsentieren, alles, was dann dazugehört. Das war echt cool und war eine gute Zeit.
Und in deiner Bachelorarbeit hast du dich ja mit dem Bildungsstand von Fußballern beschäftigt, oder?
Genau, mit dem Weiterbildungsverhalten in der dritten Liga, weil ich da halt zu dem Zeitpunkt
dritte Liga gespielt. Weil du dir die Frage gestellt hast, machen das alle so wie du? Also machen die alle ein Studium nebenbei? Oder ist dir irgendwas aufgefallen, dass du mit vielen gesprochen hast und hast gemerkt, okay, die haben irgendwie ganz früh alles auf Fußball gesetzt und deswegen irgendwie maximal Realschulabschluss gemacht? Ja, oder was waren da so die Intentionen? Was waren auch die Ergebnisse? Also kannst du da was zu sagen? Wie gebildet oder wie bildungsfreudig sind die Profis überhaupt?
Ja, was mich interessiert hat, war einfach, ich habe ja dritte Liga gespielt zu dem Zeitpunkt und da verdienst du gut, keine Frage, aber jetzt nicht so, dass du danach irgendwie nicht mehr arbeiten müsstest oder große Sprünge machen könntest oder so. Du hast dann ja eine gute Basis mit Sicherheit und da hat mich dann einfach interessiert, wie sieht es denn aus, wenn du dann, keine Ahnung, mit 19, 20 in die dritte Liga kommst und da dann immer spielst oder ich weiß nicht, die durchschnittliche Verweildauer in der dritten Liga auf alle Profis gesehen, sind auch nur, da müsste ich jetzt lügen, weiß nicht, 4, 5, 6 Jahre. Das ist dann ja nicht viel. Mhm. Dann habe ich mich halt gefragt, okay, setzen so viele Menschen das schon auf eine Karte seit der Jugend? Aber wie sieht es denn aus? Was machst du danach? Wie geht es dann weiter? Das hat mich dann einfach interessiert. Damit wollte ich irgendwie gar nicht sagen, dass Fußballer irgendwie keine Bildung haben oder so, weil das ist auch Quatsch. Die Ergebnisse war erstaunlich, dass definitiv mehr als man denkt nebenbei noch was gemacht haben, aber es halt natürlich auch deutlich mehr sein könnten, weil ich glaube, vielen geht es dann so, dass du dann, es kann schnell vorbeigehen oder bist dann auf einmal 31, 32 oder noch älter, dann muss das Leben ja noch weitergehen und das hat mich einfach interessiert und ich hatte dann halt auch die Möglichkeiten, alle Mannschaften zu befragen, das war cool, deshalb hat sich das angeboten.
Und das hast du dann abends nach dem Training gemacht oder einfach so, wie du dir das flexibel in deinen Alltag reingepackt hast? Oder hast du da, merkst du jetzt, wo du durch bist, dass du deutlich mehr Zeit auf einmal hast?
Ja, definitiv.
Ja?
Ja, mir muss mir jetzt noch andere Dinge nebenbei suchen, die ich machen kann. Da hilft der Verein natürlich. Ja, aber ich habe es immer flexibel gemacht, je nachdem, wie die Trainingszeiten waren. Man hat weiter Auswärtsfahrten, da bietet sich das immer an, im Bus, im Flugzeug das zu machen. Und ich fand es auch immer schön. Also mir tat das dann sogar gut, wenn ich mal vormittags, weiß nicht, 2 Stunden was für die Uni gemacht habe. Dann habe ich mich mehr aufs Training gefreut, als wenn ich vorher irgendwie nichts gemacht hätte oder so. Weil das natürlich dann die Birne ganz anders beansprucht. Und das war dann einfach eine schöne Abwechslung. Und mir hat es immer eher geholfen, drumherum noch zu studieren. Dann hatte ich mehr Bock auf Fußball danach.
Mhm. Und jetzt hast du einen Vertrag bis Sommer noch. Wie geht's dann weiter? Also jetzt hier voll die Reporterfrage näher, aber sagst du, du hast irgendwie noch bestimmte Dinge auf deiner Bucketlist als Fußballprofi, dass du sagst, darauf steuere ich noch zu, oder lässt du dich einfach so treiben und schaust, welche Möglichkeiten sich ergeben?
Ich mache mir tatsächlich nicht zu viele Gedanken. Also wirklich an erster Stelle steht wirklich jetzt eine geile Saison zu spielen, komplett fit zu sein und wirklich Tag für Tag einfach zu genießen und besser zu werden und eine geile Saison zu spielen. Und klar, auch ganz oben steht nach wie vor der große Traum, irgendwie nochmal Bundesliga zu spielen. Keine Ahnung, ob es klappt, aber der Traum ist da. Und ab Sommer, ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht, was dann passiert. Kann mir sehr gut vorstellen, in Heidenheim zu bleiben. Aber das ist jetzt auch noch ein bisschen früh, das wird sich noch zeigen. Langfristig vielleicht nochmal ein Jahr in den USA spielen. Das wäre nochmal cool. Das hätte aber noch ein bisschen Zeit. Und das wäre erstmal das auf den Fußball bezogen. Was vielleicht noch kommt oder hoffentlich noch kommt.
Ja, dieser Spruch, Fußball ist Tagesgeschäft, den durchlebst du ja seit Jahren. Kannst du das bestätigen oder sagst du, nee, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben?
Nee, zu 1000%. Also das ist wirklich Wahnsinn. Da spreche ich auch manchmal mit ein paar Kollegen drüber, wie krass es ist, dass du, weiß nicht, du gewinnst dann das Spiel am Samstag, dann ist der Samstag richtig geil und der Sonntag auch noch. Aber am Montag ist das halt schon wieder komplett vergessen, was am Wochenende war. Weil dann im Kopf auch schon wieder dieses ist, jetzt das nächste Spiel und das zählt nicht mehr, das letzte. Aber ich habe auch gemerkt, es hilft ja auch selber enorm, wenn du es einfach in so kleinen Einheiten nimmst, wenn du jetzt nicht schon weit vorausdenkst. Ich bin auch am besten, wenn ich einfach nur für diesen Tag jetzt versuche, heute ein geiles Training zu machen, heute alles in der Vorbereitung, in der Nachbereitung zu tun, damit ich am Abend sage, ja, damit bist du heute zufrieden und das ist der Tag, das war der Tag. Damit fahre ich auch am besten. Deshalb, es ist ein Tagesgeschäft, aber es ist auch gut, es so zu nehmen und nicht zu weit nach hinten und nach vorne zu schauen, auch wenn man sich manchmal wünscht, dass man ein bisschen mehr genießen könnte. Aber es gehört halt dazu und das nimmt man so an.
Ja, ein paar Jahre hast du ja auch noch. Also jetzt mit knapp 29 ist da ja das Ende noch nicht in Sicht. Du hast gerade gesagt, so als Drittligaspieler da ein paar Jahre zu kicken, wird für viele finanziell nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ob das jetzt in der zweiten, ersten Liga so ist, hängt, glaube ich, auch immer stark davon ab, wie jemand sich verhält. Also du kannst natürlich das, was vorne reinkommt, auch schnell wieder raushauen. Da brauchen wir jetzt, also da gibt es auch genügend Statistiken zu. Mir geht es eigentlich eher darum, jetzt noch zu erfahren, siehst du dich nach deiner Karriere, klar, das ist jetzt noch ein bisschen hin, aber vielleicht hast du da auch schon eine Meinung zu, siehst du dich da weiter im Fußball? Oder sagst du, okay, wenn ich irgendwann mal durch bin, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie komplett in eine andere Richtung steuern, weil ich jetzt schon mich nebenbei für irgendwelche anderen Dinge interessiere?
Bin ich ein bisschen zweigeteilt. Also auf der einen Seite würde ich sehr gerne im Fußball bleiben. Darauf hat mein Studium auch ein bisschen abgezielt, da einfach auch einen gewissen Hintergrund zu haben. Und wie gesagt, mir macht der Fußball einfach enorm viel Spaß. Das ist meine große Leidenschaft. Und ich finde es auch einfach jetzt schon interessant, das war dann zum Beispiel das Thema meiner Masterarbeit, wie es auch im Hintergrund aussieht, in Vereinen da was zu entwickeln und hätte da, glaube ich, enorm viel Spaß dran, wie das dann klappt und in welche Richtung das dann genau geht, keine Ahnung, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel in einem Verein im Management zu arbeiten. Das wäre schon richtig cool und hätte ich auch Bock drauf. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch manchmal, ich habe es ja vorhin schon erzählt, ich komme aus der Landwirtschaft, wäre auch geil, einfach ja so ein bisschen einen Selbstversorgerhof zu haben, sein eigener Herr zu sein, paar Schafe zu haben, eigenes Gemüse anbauen, ja, solche Sachen und nebenbei noch irgendwas zu machen, was man sich jetzt vielleicht auch schon anfängt aufzubauen. Deshalb, da, keine Ahnung, vielleicht erst das eine, dann das andere, ich weiß es noch nicht. Aber das Gute ist, ich muss es jetzt ja auch noch nicht wissen.
Genau, du lässt die Dinge auf dich zukommen und du hast ja auch gesagt, das ist ja irgendwo auch so ein bisschen dein Credo, dass du wirklich so einen Tag nach dem anderen lebst und da einfach das Maximum rausholst. Lass uns zum Abschluss nochmal so ein bisschen schauen, was hast du für Tipps für die Leute, also gerade junge Menschen, junge Sportlerinnen und Sportler, die jetzt zuhören, die sagen, ich möchte auch Profi werden in dem Bereich. Kannst du da einmal so prägnant sagen, das sind so meine 1, 2, 3 Tipps, die ich denen einfach mit auf den Weg geben kann, weil ich persönlich gemerkt habe, dass es für mich einfach gut funktioniert und man damit die zumindest die Wahrscheinlichkeit steigert, dass es am Ende auch klappt.
Du hast gerade einen wichtigen Satz gesagt, finde ich, dass es für mich persönlich funktioniert. Das würde ich immer vorwegschieben, dass jeder für sich selber rausfinden muss, was für einen selber gut ist und was er selber braucht. Weil ich kann für mich sprechen, was mir gut getan hat, aber ich weiß nicht, wie der aufgewachsen ist, was der für ein Umfeld hat, was jemand anderes denkt, wie seine Kindheit war, keine Ahnung, wie seine Umstände sind. Deshalb tue ich mich immer schwer damit, auch wenn irgendwo steht, ja, du kannst alles schaffen und hast du nicht gesehen. Finde ich ein bisschen schwierig. Was mir geholfen hat, war an Nummer 1, hört sich einfach an, aber einfach immer weiterzumachen, immer dran zu bleiben. Gerade in der Jugend, dieses viel verletzt gewesen, lief oft nicht gut, aber einfach immer weitergemacht. Also immer keinen Gedanken ans Aufhören, wobei es den wahrscheinlich auch mal gab, aber einfach immer Verletzungen, egal, fit werden, weitermachen, weiter trainieren, Gas geben, mehr machen als die anderen vielleicht. Einfach immer beharrlich bleiben, immer dranbleiben, einfach immer weitermachen. Das ist das eine. Und das zweite ist dann, ja, so ist es bei mir jetzt, vor allem den Spaß an der Sache haben. Das ist halt, ich kann jetzt nicht sagen, hab immer Spaß an der Sache. Wenn du halt keinen Spaß dran hast, dann, dann hast du keinen Spaß. Dann wird es wahrscheinlich sowieso schwierig. Aber immer versuchen, sich den Spaß zu erhalten, da auch nicht zu weit nach vorne zu denken, nicht zu weit zurückzudenken, sowieso nicht nach links und rechts schauen, sondern wirklich bei sich bleiben. Und da aufbauend auf diesem Spaß und dieser Leidenschaft, die man dann hoffentlich hat, dann fällt es, so ist es bei mir zumindest, auch leicht, dann die Dinge auch umzusetzen, die es noch dazu benötigt, wie Disziplin und viel trainieren, weil das gehört dann natürlich auch dazu. Ich weiß nicht, wir beide haben in unserer Jugend auf viele Hauspartys, glaube ich, verzichtet, weil wir am Wochenende immer unterwegs waren. Aber ich bereue das so gar nicht. Also ich feiere auch gerne jetzt und auch damals, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Aber ich bereue es jetzt nicht, dass wir da nicht jedes Wochenende die Party mitgenommen haben. Und ich bereue es nicht, weil mir halt das, was wir gemacht haben, hat mir halt immer enorm viel Spaß gemacht. Aber der große Tipp wäre einfach, immer weiterzumachen, immer dran zu bleiben.
Ja, und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ganz wichtig, dass man am Ende, wenn man auf die Jahre zurückblickt, egal ob man es geschafft hat, im Sinne von, ich bin jetzt Profi geworden oder ich bin in meinem Beruf äußerst erfolgreich oder eben nicht, dass man aber trotzdem auf die Jahre zurückblickt und sagt, ich hatte da eine gute Zeit, weil ich da was verfolgt habe, weil mir das gute Energie gegeben hat. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Quintessenz, die man da bei dir letztendlich entnehmen kann. Und mich freut es, dass du heute so ein bisschen Einblick gegeben hast in das, was du so im Kopf hast, was du machst, was du dir vorstellst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg jetzt für den Aufstiegskampf, dass das Ziel erste Liga sich hoffentlich schon in naher Zukunft erfüllt. Und freue mich über das Gespräch und danke dir dafür.
Ja, danke dir. Sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns dann in absehbarer Zeit mal wieder live sehen und nicht über die Kamera.
Das hoffe ich auch. Mach's gut, Olli.
Bis bald. Ciao.
Das war Normal Gets You Nowhere. Mehr von Born Originals findest du auf bornoriginals.com. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.